Guten Morgen zusammen. Einige fehlen noch, vielleicht kommen die auch nicht, das muss man sehen. Jedenfalls geht ja wieder, wie alle Semester, da dieser Zettel rum, wo sie gebeten sind, sich da einzutragen. Wir stehen auf der Seite 37, wenn ich recht sehe, nicht? Vor dem Text da mit dem Schönen dann. Ist irgendwas noch nachzutragen, zu ergänzen, einzuwenden vom letzten Mal? Dann machen wir da einfach weiter. Also, da geht es, die also viel Schönes beschauen, das Schöne selbst aber nicht sehen, noch einem anderen, den sie dazu führen will, zu folgen vermögen, und die vielerlei Gerechtes, das Gerechte selbst aber nicht und so alles. Diese wollen wir sagen, stellen alles vor, erkennen aber von dem, was sie vorstellen, nichts. Also es geht darum, dass es die einfache Vorstellung und die Meinung gibt und auf die andere Seite das Wissen. Und das Wissen hat zu tun mit dem, was etwas eigentlich ist. Und tatsächlich ist das, kommt in diesen frühen Dialogen bei Platon auch immer vor, der fragt zum Beispiel, was ist die Tapferkeit? Und dann antwortet jemand, indem er irgendein tapferes Verhalten beschreibt. Entweder er greift an oder er hält Stand oder so, und dann versucht Sokrates immer zu sagen, das ist nicht gemeint, ich will nicht einfach einen Fall von was hören, sondern ich will hören, wovon der Fall ein Fall ist. Und das ist dieser Unterschied, dass er eben sagt, ich will jetzt nicht wissen auf die Frage, was ist schön, und dann antworten viele Leute, erlebt man heute noch, wenn man fragt, was ist das Schöne oder so, dann sagen die, ja, also diese Kugel oder diese Farbe, anstatt eine Antwort der Definition zu geben. Das ist der Punkt, dieses, was etwas ist. Ob der Plato dann recht hat, dass man erst dann was weiß, wenn man es auch definieren kann, das kann man ja diskutieren. Das war, Reinhard Laut war das ein Grund zu sagen, dass der Sokrates eigentlich der Begründer der Ideologie ist. Weil er sagt, ich erkenne nur, wenn ich definieren kann. Aber das stimmt nicht. Wenn ich einem Kind sage, bring einen Stuhl, dann bringt das einen Stuhl. Auch wenn es nicht sagen kann, wenn ich sage, was ist nun ein Stuhl, dann tut es sich sicher schwer. Ist auch nicht einfach, das zu definieren. Also ein Stuhl ist kein Sessel und es ist kein Schemel und kein Chaiselong oder so, sondern also was gehört dazu? Also sicher ein Sitz, irgendwelche Beine müssen das vier sein, oder geht es auch mit einem oder mit dreien? Eine Lehne muss es sicher haben, eine Rückenlehne, aber muss es zum Beispiel Armstützen haben? Oder so. Also da kann man ja schon ewig herumdiskutieren, und jetzt zu meinen, ich kennte etwas bloß, wenn ich es definieren kann. Das ist schon sehr die Frage. Wenn ich damit umgehen kann, das reicht. Aber das ist das, was bei ihm, beim Platon so zugrunde liegt. Er sagt an sich, dieses, was etwas ist, das muss ich eigentlich erkennen und nicht die konkreten Dinge. Und das andere ist einfach so ein Vorstellen, wie er sagt, aber nicht das Richtige. Also werden wir auch sagen von diesen, dass sie dasjenige lieben und sich dazu neigen, wovon es Erkenntnis gibt, jenes aber das, wovon Meinung und Vorstellung, das ist die Punkt, die einen leben in Meinungen und Vorstellungen, der griechische Wort heißt Doxa, die Meinung, und das geht ja bis Husserl noch so, Doxa ist die Meinung und Episteme ist das Wissen. Und wenn man also bloß bei den schönen Tönen und Farben bleibt, aber nicht zum Schönen selber, dann gehört man eben nicht zu den Weisen. Und auf der nächsten Seite kommt es ja noch ganz deutlich, da auf der Seite 38. Es gibt also die Philodoxus, die Meinung lieben. Und es gibt die Weisheit lieben, die Philosophen. Und das ist der große Unterschied, Meinung und eigentlich Wissen. Und dann ist das Problem, wie gehe ich jetzt mit dem um, was jetzt eigentlich Glaube heißt, und von dort her kommt dann so dieser Gedanke, Glauben heißt nicht Wissen, nicht? Bis heute. Also das muss ich erkennen, und der zweite Gedanke ist der hier auch noch hineingehört, ich darf dem Wahren nicht zürnen. Wem es also um die Wahrheit geht, der ist eigentlich froh, auch wenn er verbessert wird, weil es ihm ja nicht darum geht, Recht zu haben, sondern die Wahrheit zu erkennen. So dass auch derjenige, der in der Disputation unterliegt, gewinnt. Das gilt ja generell. Der Sieger bleibt so dumm wie vorher oder so gescheit, der Unterlegene hat dazugelernt. Und deswegen ist es besser, bei einem Disput zu verlieren, als zu gewinnen, weil man dann klüger geworden ist. Das ist so dieser Gedanke, der dort drin steckt. Also ich habe dem Wahren habe ich nicht zu zürnen. Und wem es also darum geht, das Seiende selbst zu lieben und nicht die Meinungen über das Seiende, der ist weisheitsliebend und Philosoph. Nicht? Das ist das, was dort formuliert wird. Das gehört also dort mit dazu. Das kommt im nächsten Abschnitt noch einmal. Philosophische Naturen sind die, die erkennen wollen, was ist. Sowohl im rein theoretischen wie im praktischen. Nicht? Wer erkennen will, was ist und was sein soll, wer erkennt, was gut ist und was schlecht ist, das gehört eigentlich hin. Mit dem wichtigen Schlusssatz, wenn Sie das sehen, was nicht durch Entstehen und Vergehen unstet gemacht wird. Also für die Antike ist klar, Wissen habe ich nur vom Unveränderlichen. Deswegen gibt es in dem Sinn keine Naturwissenschaft. Für die Alten, die Naturwissenschaft gehört mit zur Meinung. Denn wahr ist nur, was immer wahr ist. Also die allgemeinen Strukturen, die allgemeinen Gesetze, die kann ich herausfinden, die gehören hin. Aber alles, was entsteht und vergeht, das kann nicht wahr sein, denn das ändert sich, es hört auf. Ich kann nicht sagen, es ist wahr, dass es jetzt, also so und so viel Uhr ist, denn wenn ich nachher jetzt sage, dann ist es eine andere Uhrzeit. Und deswegen kommt das für die Alten nicht in Frage, sondern Wahrheit gibt es nur vom Ewigen. Das andere sind keine Wissenschaften. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und um das aber richtig zu tun, muss das geschehen, was Sie jetzt in dem dritten Text auf der Seite 38 haben, mit einer ganz wichtigen Bestimmung. Willst du also, dass wir nun schon dieses überlegen, auf welche Weise wir dazu gelangen, dass wir das richtig machen? Da sagt er, das ist nicht so, wie wenn sich eine Scherbe umwendet, sondern es ist eine Umlenkung der Seele, welche aus einem gleichsam nächtlichen Tag zum wahren Tag des Seienden jene Auffahrt antritt, welche wir die wahre Philosophie nennen wollen. Hier steht der berühmte Satz, Umlenkung der Seele, Epistrophe tes Psyches. Die Seele muss umgedreht werden. Beim Jesus heißt das Metanoia, nicht? Schon bei dem Täufer, er predigt also die Umkehr, die Umsinnung. Und hier steht dieser berühmte Ausdruck, genau wie das Wort Seelsorge von Plato stammt, nicht? Epimeleia tes psyches, so prägt er also hier auch dieses Wort der Epistrophe tes psyches, die Umlenkung der Seele. Wobei ja Seele, haben wir gesagt, hier nicht wie beim Aristoteles, werden wir noch sehen, diese Lebenskraft ist, die ja auch im Tier ist, sondern mit Seele ist hier der Mensch gemeint, das, wofür man eben Sorge tragen muss. Wo der Sokrates dann einem Mann sagt, über seine Söhne, sagt er, du kümmerst dich darum, dass du für deine Pferde einen ordentlichen Pferdepfleger hast, aber was tust du eigentlich für deine Kinder? Die brauchen auch jemanden, die kannst du nicht einfach zu unseren Sophisten schicken, sondern die muss jemand haben, der deren Seele richtig umsorgt. Seelsorge. Und hier geht es also, um also ein Philosoph zu sein, muss man, weil man zunächst mal im Schein steckt, in den Meinungen, muss die Seele umgekehrt werden, was anstrengender ist, als wenn man eine Scherbe umwendet. Also, das ist nun freilich, scheint es nicht, wie sich eine Scherbe umwendet, sondern es ist eine Umlenkung der Seele, welche aus einem gleichsam nächtlichen Tag zu dem wahren Tag des Seienden jene Auffahrt antritt, welche wir eben die wahre Philosophie nennen wollen. Also man aus dem Dunkel der Niederungen fährt man hinauf. Das hat ja als erster Parmenides schon so gesagt, dass die Göttin das Gefährt in die Wahrheit führt. Das Kennen hat also schon was zu tun mit Lebensform, mit einer Bekehrung, ja, Umlenkung. Es geht darum, sich zu bekehren. Das heißt, man liegt nicht richtig. Das ist schon ein interessantes Gespür, dass das die Leute haben, weil man immer so darauf hingewiesen hat, zum Beispiel die Rede von der Erbsünde, dass es die eigentlich nur also in der Westkirche gibt, in der lateinischen Kirche, schon in der Ostkirche nicht in derselben Weise, im Judentum nicht, im Islam nicht. Aber die Sache, die gemeint ist, haben sie in allen möglichen Kulturen. Und hier also auch beim Platon, das ist selbstverständlich, dass man erstmal falsch liegt und dass man umkehren muss. Bitte?
Das heißt, im Prinzip liegt jeder erstmal falsch, jeder Mensch.
Das stellt er fest, wir liegen nicht richtig. Um richtig zu werden, müssen wir umkehren. Und das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Die Neuzeit sagt das dann auch anders. Sie sagt, nein, es ist alles in Ordnung und wachsen lassen. Man muss einfach nur weitergehen. Stimmt schon alles. Das Bekehren gar nicht nötig, sondern so wie es beim Goethe dann heißt, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des Rechten schon bewusst, nicht wahr? Und strebt dann da zum Richtigen hin, das könnte so gehen. Das sagt die Tradition nicht. Das ist ganz selbstverständlich, das stimmt was nicht. Man muss umkehren. Das heißt, wenn wir so weitergehen, ohne Umkehr, dann gehen wir in die falsche Richtung. Das ist das, was hier gesagt wird. Dass also das Wissen nicht bloß etwas zu tun hat, einfach, dass ich so mit der Welt umgehe, sondern dass ich erstmal mit der Welt nicht richtig umgehe. Kann man sich fragen, wo kommt das her? Ich würde sagen, ja, durch dieses Durcheinander in uns, dass wir eben eher erstmal dem Schein folgen und den Begierden, dass die Seele, die im Bauch sitzt und die Seele, die in der Brust sitzt, nicht richtig von der Vernunftseele im Kopf geleitet wird. Dass das erst eingestellt werden muss. Und deswegen knüpft ja dann auch das Christentum, wie schon wiederholt also gesagt, ja bei den Philosophen an und nicht bei den Religionen. Also, wir müssen also sehen, welche von allen Kenntnissen hat eine solche Kraft, dass wir dort umkehren, dieses Umkehren der Seele vom Werdenden zum Seienden. Nicht? So heißt es da in dem letzten Satz nochmal. Es geht darum, dass wir die Seele vom Werdenden wegkehren zum eigentlich Seienden. Während wir eher fasziniert sind vom Wechsel der Dinge, von diesen Aufbrüchen. Also wie dem auch sei, von dem auch, wie er nur mit dem Gedanken gefasst wird, jenes Vermögen des Gesichts ein Abbild ist, von welchem wir sagten, dass es bestrebt sei, auf die Tiere selbst zu schauen und auf die Gestirne selbst, ja zuletzt auf die Sonne selbst. So auch, wenn einer es unternimmt durch Dialektik, ohne alle Wahrnehmung, nur mittels des Wortes und Gedankens, zu dem selbst vorzudringen, was jedes ist, und nicht eher ablässt, bis er, was das Gute selbst ist, mit der Erkenntnis gefasst hat, dann ist er am Ziel alles Erkennbaren, wie jener dort am Ziel alles Sichtbaren. Also wenn ich bei der Sonne ankomme, wobei er jetzt hier gar nicht darauf reflektiert, dass wir nicht in die Sonne gucken können. Ne? Denn wenn wir in die Sonne gucken können, wird uns schwarz ins Auge geht kaputt. Deswegen haben wir gestern gesagt, man kann die Sonne nur im Mond sehen. Mond kann man hingucken, ohne dass es dem Augen weh tut, und das Licht des Mondes ist das Sonnenlicht. Aber die Sonne kann man nicht gucken, sondern da gehen die Augen kaputt. Das lässt er also hier weg. Immerhin geht es schon darum, dass man dann am Ziel alles Sichtbaren ist. Nicht? Auf alle Weise. Und diesen Weg nennst du den nicht den dialektischen. Das meint er mit Dialektik. Also Dialektik heißt das Dialogos, das durch die Worte hin im Tausch der Worte, dass man damit zur Wahrheit kommt. Diese dialektische Methode, die brauche ich also. Das ist noch nicht die Hegelsche Dialektik, aber der Gedanke ist der, dass man eben, dia heißt durch, dass man ein Wort gibt das andere, sich hier durchklären muss im Austausch. Das ist ihm ja wichtig, er sagt eigentlich, der berühmte siebte Brief, wo Plato sagt, im Gespräch blitzt es irgendwann auf und das ist es. Dem hat es eigentlich zu dienen, dass man das dann dort erkennt und sieht. In einem Augenblick, ex aeifnis, plötzlich, wie ein Funke, der überspringt. Also in diesem Denken geht, worum geht es in dieser Dialektik? Es geht darum, alle Voraussetzungen aufhebend zum Anfang selbst zu kommen. Sehen wir einen weiteren Grund, warum wir umkehren müssen. Wir sind nicht am Anfang, sondern wir haben immer schon Voraussetzungen, wir sind immer schon, haben immer schon gelebt, wir haben immer schon Folgerungen vollzogen, es ist immer schon irgendwie weitergegangen. Und jetzt müssen wir, da man nicht am Nullpunkt anfangen kann zu denken, sich zum Nullpunkt zurückdenken. Man muss einfach an den Anfang zurückkommen, um zu sehen, wie es eigentlich gemeint ist, nicht? Also alle Voraussetzungen aufhebend, gerade zum Anfang selbst, damit dieser fest werde und das in Wahrheit in barbarischem Schlamm vergrabene Auge der Seele zieht sie gelinde hervor und führt es aufwärts, wobei sie als Mitdienerinnen und Mitleiterinnen die angeführten Künste braucht. Also ich stecke irgendwie so im Alltag so drinne und halte das Vergängliche für wirklich und das Sichtbare für das eigentlich Schöne, während das eigentlich Schöne das Unsichtbare ist. Und dazu muss man umkehren, um das zu erkennen, gegen diese Gewohnheiten, die gehören. Und dann sagt er jetzt, diese Wissenschaften, jetzt wird es ja hier interessant, sagt er, diese Wissenschaften brauchen jetzt einen anderen Namen, der mehr ist als Meinung, Meinung ist Doxa, und weniger als Wissenschaft, Episteme. Und was ist das, was dazwischen gehört? Da heißt es hier Verständnis. Das griechische Wort, was dort steht, heißt Dianoia. Dianoia, Nous steckt da drin, Noein, aber Dianoia, das heißt das Hindurchdenken. Das ist das, was dann im Lateinischen Ratio heißen wird. Also es gibt den Verstand, Nous, der ist männlich. Das ist ja diese Welt hier, nicht? Das Männliche ist das Vorrangige und das Weibliche ist das Schwächere, das Zweite. Also der Intellectus auf Lateinisch, im Griechischen der Nous, das ist die eigentliche Vernunft, wo wir heute Vernunft sagen. Das hat aber zu einer Drehung geführt. Daran ist zu erinnern, dieser Drehpunkt ist markiert durch Kant. Es hat vorher so angefangen und geht so ein Jahrhundert lang und bei Kant ist dann die Umdrehung geschehen. Also nochmal, zuerst hat es geheißen Nous und Dianoia. Hier heißt es dann Intellectus, die Einsicht und Ratio. Und dann heißt das, also im Deutschen zunächst mal, heißt das dann ja eigentlich Verstand. Und das heißt Vernunft. Und dann wird das umgedreht durch Kant. Nicht als Ersten, aber durch ihn ist es vollzogen. Und dann wird es, heißt es ab dem deutschen Idealismus, heißt der Intellekt Vernunft und die Ratio heißt Verstand. Deswegen müssen Sie gucken, aus welcher Zeit der Text kommt, den Sie lesen, damit Sie das nicht missverstehen. Und der Intellektus ist die unmittelbare Einsicht, die Intuition, dass sich mir zeigt die Wahrheit eigentlich. Und wenn sich mir die Wahrheit nicht zeigt, dann muss ich die Ratio zu Hilfe nehmen, den Verstand, und muss schlussfolgern. Dianoein. Was mir nicht unmittelbar einleuchtet, das muss ich beweisen. Manche Dinge leuchten ja unmittelbar ein. Also das ist ja das, was er da im TRT macht, nicht? Wo der Sokrates von einem kleinen Sklaven erreicht durch geschicktes Fragen, dass der sieht, das Quadrat über der Hypotenuse ist doppelt, über der Diagonale ist doppelt so groß wie das vorige Quadrat. Wenn man sofort sieht, das ist ein Viertel und dann ist also das halb so groß wie das. Das sieht man dann unmittelbar, das sieht man dann ein. Wenn man es erstmal malt und wer es nicht sieht, dem muss es erstmal erklärt werden. Bei Pythagoras hat es ein bisschen schwer, hier muss man so die Dinge umkippen oder so, bis man noch immer sieht tatsächlich, die zwei Kathetenquadrate sind gleich dem Hypotenusenquadrat. Also, was ich einsehe, sehe ich ein, das muss ich nicht beweisen. Was ich nicht einsehe, muss bewiesen werden. Und was heißt beweisen? Beweisen heißt zur Einsicht führen. Durch Hilfslinien, durch Weglassen des anderen oder so. Beweisen heißt, den anderen durch Argumente in die Situation zu bringen, dass ich ihm zeige, was sich mir gezeigt hat. Ich finde, das beste Beispiel sind tatsächlich so diese Bilderrätsel. Nicht? Man sagt, wo ist die Katze? Und dann drehst du mal um 45, 90 Grad oder so, guck mal da oben hin und so, siehst da nicht den Schwanz und dann sagst du, jetzt sehe ich es. Deswegen ist es falsch zu sagen, ich muss alles beweisen. Deswegen ist das also Albertsche Trilemma und Münchhausen Trilemma, Aristoteles sagt in aller Schärfe, ein Zeichen von Unbildung. Man sagt, ich muss wissen, wo ich was beweisen muss und wo ich es nicht muss. Wenn ich immer begründe, ist klar, dass da nichts begründet werden kann, weil ich ja jeden Satz wieder neu begründen muss. Genau wie es falsch ist zu sagen, alles hat eine Ursache. Ist auch nicht wahr. Was nicht in sich gründet, das braucht eine Ursache, wenn es sein will. Aber was in sich gründet, hat keine Ursache. Gott hat keine Ursache. Der ist Grund seiner selbst. Der ist durch sich, aus sich, in sich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen war das einfach töricht, dass der Russell so stolz drauf ist, dass er schon als Jugendlicher gefragt hat, ja, und wer hat jetzt Gott geschaffen? Und sowas kann man dann also bei Schmidl-Heukel in seinem Handbuch der Fundamentaltheologie hier lesen, an der Uni. Er sagt, Einwand gegen den Kontingenzbeweis ist, dass man dann nochmal fragen kann, wer hat Gott geschaffen? Überhaupt nicht kapiert, denn Gott ist gerade der Name für ein Wesen, das Grund seiner selbst ist. Und ein Grund seiner selbst braucht keine Ursache. Nur was nicht in sich begründet ist, braucht eine Ursache. Nur was nicht einleuchtet, muss bewiesen werden. Und der Intellekt, dem leuchtet ein. Und was ihm nicht einleuchtet, muss durch die Dianoia, und wir sagen heute Verstand, Verstand sagt dann Kant, ist das Vermögen der Begriffe, der Schlussfolgerung, der Logik. Und die Vernunft ist die Sache der Einsicht. Dieser Zettel ist ja irgendwo noch unterwegs, nicht? Weil inzwischen noch welche gekommen sind, dass der nochmal, wer ihn noch nicht hat, dass er sich da noch bitte einträgt. Dass man da mal guckt. Also, ist das deutlich? Sonst fragen Sie bitte nochmal nach, nicht? Weil es wirklich wichtig ist, sich das zu merken, damit man da nicht sich verwickelt. Ich kann ja nichts dafür, dass das Sie so gedreht haben. Man muss es nur einfach wissen. Nicht? Bitte? Und Vernunft ist dann das Vermögen der Ideen, sagt er. Einerseits ist die Vernunft höher, andererseits ist bei Kant die Vernunft schwächer, denn die hat ja nur diese regulativen Ideen, wo man nichts erkennt. Und wenn man meint, die Idee sei was Wirkliches, das ist eben dann der transzendentale Fehler, den man nicht machen darf. Deswegen, ich kann ja mit dem Schiff segeln, entweder nach dem Polarstern oder nach der Laterne, die am Eingang vom Hafen ist. Die Laterne im Hafen kann ich erreichen, den Polarstern nie. Und wenn ich jetzt den Polarstern meine, das wäre auch eine Laterne, dann ist das falsch. Und so sagt er, so darf ich also nicht Gott als was Reales denken, also da in der Philosophie, sondern da ist ja nur eine regulative Idee. Auch die Seele, das transzendentale Ich, das kann ich nicht substanziell denken als eine konkrete Seele, sondern eben als eine regulative Idee. Das ist nur etwas, womit ich was erkenne, nicht was ich eigentlich selber erkenne. Sodass er einerseits den Intellekt massiv abschwächt. Andererseits ist der Intellekt aber höher als eben dieses Vermögen der Begriffe und des Schlussfolgerns, was jetzt eben Verstand heißt und früher Ratio oder Dianoia hieß. Nicht? Bitte?
Diese Ursprünglichkeit Intellektus und Ratio an sich, das ist ja eine Eindeutigkeit. Aber warum steht gerade das Intellektuelle oftmals für meine Begriffe auch mit Recht im Verruf?
Ich glaube deswegen, weil die Gefahr bei dem Wissen ist ja, und das kann man ja auch bei dem Platon eben sagen, er sagt, wenn ich so im Allgemeinen bin, wenn ich weiß, nur im Allgemeinen, aber nicht im Konkreten, dann sind ja alle möglichen Dinge weggefallen und dazu kommt es ja auch im abendländischen Denken, dass man sagt, hier gilt nur das Allgemeine und das Konkrete fällt weg, der Name. Die Materie zum Beispiel wird ja schlecht behandelt im von Plato angefangen, das ganze Leibliche, das Einzel, dann natürlich das Weibliche gegenüber dem Männlichen. Alle diese Geschichten, sodass beim Menschen, wenn man sagt, die sind rein intellektuell, dass die dann die Grenze des Intellektuellen nicht sehen, weil da einfach durchschaut wird, anstatt zu merken, nein, hier weiß ich verschiedene Dinge nicht. Nietzsche behandelt das ja so, dass er sagt, ich bin also die Sonne und das Licht und ich wäre gern eben die Dunkelheit. Alles ist eben nicht zu haben. Immerhin ist es noch richtiger, behaupte ich, den Intellekt an die erste Stelle zu setzen, als einfach das Durcheinander und die Chaotik. Wenn man schon wertet, ist die Wertung eigentlich richtiger, meine ich. Ich behaupte nämlich, dass eine vernünftige Vernunft, zur Vernunft gehört es, dass sie auch die Vernunft des Bios zum Beispiel anerkennt. Vernünftig ist nur jemand, der sich nicht allein für vernünftig hält. Also gerade zur Vernunft gehört es, den Verstand zu respektieren, während der Verstand eigentlich die Vernunft nicht respektiert. Sondern der Verstand ist leicht in der Gefahr, die Vernunft für unverständlich zu halten, für überspannt, für weltfremd oder so ähnlich. Während eine vernünftige Vernunft an sich auch das andere für vernünftig hält und nicht bloß sich. Ich denke an so einen Artikel, den hat in dem Buch Garten des Menschlichen vom Weizsäcker, wo er sehr schön darstellt und sagt eben genau dieser Punkt, dass die Vernunft auch die Vernunft der Sinne, des Instinktes anerkennt, zum Beispiel. Diese natürliche Vernunft, dass die Kühe eben normalerweise keine giftigen Pflanzen fressen. Bei den Haustieren ist es so eine Sache, die sind zum Teil dann schon von uns verdorben und dann können die sich auch nicht mehr richtig benehmen, nicht? Also man kann das schon erreichen da im Labor, dass dann so Ratten die Lusttaste drücken, bis sie umfallen. Eine normale Ratte tut das nicht, nicht? Die befriedigt ihre Bedürfnisse und dann frisst sie wieder und das geht alles normal. Aber wenn die Tiere so mit den Menschen zu tun kriegen, dann kriegen die zum Teil auch Anteil an dessen Perversionen, Unnatürlichkeiten und all dem. Das ist dann schon schwierig, was da auftaucht. Also die Vernunft eigentlich der Sinne, die es auch gibt. Aber die Gefahr ist eben, dass die Vernunft sich nur alleine für vernünftig hält. Und dann gilt dann wieder der alte antike Satz, Corruptio optimi pessima, die Verderbnis des Besten ist am schlimmsten. Dass das ja genau nochmal dorthin gehört. Also die Dianoia, das ist hier nötig, sagt er, um eben vom Schein, vom Meinen zum Wissen zu kommen. Dafür brauche ich, weil wir nicht einfach im Wissen schon zu Hause sind, sondern ja in der Meinung verloren, müssen wir auf dem Weg über die Dianoia, und das macht eben die Dialektik, das ist das, was Sokrates macht in seinen Gesprächen mit den Sophisten, wo er normalerweise die Sophisten ja nicht bekehrt, aber er denkt an die jungen Leute, die daneben stehen und die das merken sollen und auf den richtigen Weg kommen sollen. Nicht? Da gehört es nochmal hin, dass das gelingt. Also, das ist der Zustand eines gar sehr die Weisheit liebenden Mannes, das Erstaunen. Haben wir wieder diesen Satz, der dann später auch auftauchen wird bei Aristoteles. Das Staunen ist das, was eigentlich hingehört. Dass man das merkt. In diesem Weg von der Dianoia wieder zum Intellektus. Jetzt geht es im Nächsten um das Gute und Böse mit einer merkwürdigen Zeile, die mir eben nicht gefällt. Wenn Sie das da lesen, das Böse, o Theodoros, kann weder ausgerottet werden, denn es muss etwas dem Guten Entgegengesetztes geben, noch auch bei den Göttern seinen Sitz haben. Warum muss es zum Guten das Böse geben? Das ist ein unausrottbarer Gedanke im Denken. Das findet sich auch bei Kirchenvätern, bei Lacans haben sie es auch. Die Antwort auf die Theodizee-Frage, wir brauchen doch das Böse, um das Gute zu sehen. Und das ist einfach nicht wahr. Sie können ja mal fragen, was ist das Gute? Für die Antike heißt das Gute das, was gewollt wird. Was wollbar ist und gewollt wird. Kant wird dann sagen, nicht was gewollt wird, sondern was gewollt werden soll. Aber das sagt die Antike nicht. Sondern sie sagt, das Gute ist das, was gewollt wird. Ja, und dann gibt es doch zum Gewollten das Nicht-Gewollte. Nicht-Gewollt muss aber nicht heißen, ich will, dass es nicht sei, sondern ich will es nicht. Verstehen Sie? Ich kann doch sagen, ich will, und ich kann sagen, ich will nicht. Und das ist doch was anderes, als wenn ich sage, ich will das nicht. Ich will das nicht. Das wäre das Böse. Aber ich kann doch vom Guten reden, ohne dass ich vom Bösen rede. Ich kann einfach vom Indifferenten reden, von dem, was ich nicht will. Weil ich nicht dran denke, weil ich es nicht mag oder was weiß ich. Aber das muss ja nicht das Böse sein. Aber zu sagen, ich brauche das Böse, damit das Gute ist, das wird ja heißen, dann muss ja das Böse sein. Aber was ist das für eine Definition vom Bösen, wenn ich sage, das Böse ist das, was nicht sein soll, aber was es doch geben muss? Das ist doch verrückt. Schade, dass er das macht. Aber das ist unausrottbar, dass das so drin sitzt im Bewusstsein der Leute, die Welt ist reicher, wenn es Gut und Böses gibt. Das taucht immer wieder auf. Eben, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Also ist es einfach reicher, man kriegt einfach mehr mit. Und das kann doch nicht sein. Aber es drängt sich so auf. Dann, bitte? Darauf läuft es hinaus. Man kann auch schon einen Schritt vorher sagen, auch Gott ist dann eben eigentlich nur die Hälfte. Wenn Gott nicht böse ist, fehlt ihm die Hälfte. Das ist genau Heraklit. Heraklit sagt eben, das Ganze gehört bei warm und kalt, rund und eckig, hart und weich. Die ganze Welt besteht aus Gegensätzen und dann gibt es auch den Gegensatz Gut und Böse. Sagt immer wieder die Gnosis. Da behaupte ich, Gut und Böse ist kein Gegensatz, sondern Gut und Böse ist ein Widerspruch. Das Böse ist nicht nötig als polarer Gegensatz zum Guten, denn dann müsste ich sagen, das Böse, das nicht sein soll, soll sein, weil sonst die Welt nicht komplett wäre. Und dass ich das Gute dann beim Bösen noch bedanken muss dafür, dass es dadurch das Gute ist, dass das Böse gibt, das kann es doch nicht geben. Spinoza bringt das dann auf eine sehr schöne Formel, der sagt, das Wahre ist Index sui et falsi, so wie das Licht die Norm des Lichtes wie der Finsternis ist. Wenn es ein Gegensatz ist, ist es ein privativer Gegensatz. Finster ist, wo das Licht fehlt. Aber das ist keine eigene positive Macht, die die Balance hält gegenüber dem Guten. Es braucht keine Balance. Das Gute merkt man einfach so, dass es gut ist. Wenn wir einen Begriff bilden wollen, gibt es immer einen Gegenbegriff. Aber nochmal, der Gegenbegriff muss noch nicht das Böse sein. Da reicht es das Nicht-Gewollte. Das Nicht-Gute und das muss nicht böse sein. Das kann ja neutral sein.
Bitte? Können Sie vielleicht noch mal sagen, genau, was ist der Unterschied zwischen Widerspruch und Gegensatz?
Also Gegensatz ist der weitere Begriff. Da gibt es, der bekanntesten Form von Gegensätzen ist der sogenannte polare Gegensatz. Das heißt, wie man es bei den Polen hat, es gibt nicht einen Pluspol ohne Minuspol, kein Nordpol ohne Südpol. Die sind einander entgegengesetzt, aber sie sind voneinander untrennbar. Eines definiert sich durch das andere, die können nicht zusammenfallen, aber sie können auch nicht voneinander getrennt werden. Dann gibt es zum Beispiel den privativen Gegensatz, das heißt, es fehlt was zwischen sehend und blind. Das ist ein privativer Gegensatz, denn eigentlich soll ich sehen können und wenn mir die Augen aussticht, dann sehe ich eben nicht mehr. Dann gibt es so den Teilgegensatz, zum Beispiel von Hand und Handfläche. Also da gibt es eine Menge von solchen Gegensätzen. Der berühmteste sind diese polaren Gegensätze. Und da ist wieder die berühmteste der Geschlechtergegensatz. Das ist ja die fundamentale Bestimmung in den Mythen. Männlich und weiblich, Götter und Göttinnen, Himmel und Erde und so. Und Widerspruch ist der kontradiktorische Gegensatz. Also Gegensatz ist so der Überbegriff. Und kontradiktorischer Gegensatz ist zu A das Nicht-A. Und da kommt es darauf an, wenn ich hier zum Beispiel rot sage, dann heißt der kontradiktorische Gegensatz nicht rot. Und da ist wichtig, dass Sie jetzt bei nicht rot nicht an eine Farbe denken. Nicht rot ist auch süß. Nicht rot ist auch viereckig. Nicht rot ist auch laut oder leise. Das ist alles nicht rot. Also Sie müssen alles andere außer rot in das nicht rot stecken. Das ist kontradiktorischer Gegensatz. Während die anderen Gegensätze, polare, die sind schon immer in einem Feld drin. Kann ich zum Beispiel Komplementärfarben, nicht? Gegensatz dann zu rot wäre grün, also blau und gelb kommt, nicht? Zum Beispiel. Das ist ein korrekter, also Widerspruch ist dieses generelle Nicht.
Also so eine Verneigung.
Ja, und zwar ganz radikal eben bis dort hin, dass ich da alles hineinstecken muss, was für einen normalen Menschen komisch klingt. Aber so ist das in der Logik. Nicht rot ist alles andere, das da mit hineingehört. Und das Böse ist natürlich jetzt nicht einfach der kontradiktorische Gegensatz, sondern es ist schon der konträre Gegensatz zum Guten, weil es eben die Indifferenz gibt in der Mitte. So wie es also zu Schwarz den Gegensatz Weiß gibt und dann gibt es in der Mitte alle möglichen Grautöne. Wo das Schwarz immer heller wird oder wo eben das Weiß von so einem grauen Weiß immer reiner Weiß wird. das nennt man dann konträren Gegensatz. Bei konträren Gegensatz gibt es eine Mitte, die neutral ist. Und wenn ich böse sage, das ist nicht einfach bloß dieses hier. Nicht? Sondern böse ist dieser konträre Gegensatz, der da besteht. Das ist das Problem. Und hier sagt er also, natürlich können wir es nicht ausrotten, aber nicht, weil es etwas dem Guten entgegengesetzt geben muss. Nicht? Auf der anderen Seite sagt er, bei den Göttern kann das nicht wohnen. Unter der sterblichen Natur aber und in dieser Gegend zieht es umher, jener Notwendigkeit gemäß. Deshalb muss man danach trachten, von hier dorthin zu fliehen, aufs Schleunigste. Der Weg dazu ist Verähnlichung mit Gott. Da haben Sie auf der Seite 40 in der zweiten Zeile, das müssen Sie da trennen, das ist da fälschlich zusammengedruckt. Nicht? Das heißt, Homoiosis heißt Verähnlichung und dann kommt Theo, dem Gott. Das sind zwei Wörter. Das ist da fälschlich so zusammengedruckt. Also man muss dem Gott so ähnlich werden wie möglich und diese Verähnlichung besteht darin, dass man gerecht und fromm ist und zwar mit Einsicht. Allein, o Bester, ist es gar nicht leicht, deutlich zu machen, dass nicht aus der Ursache, weshalb die meisten sagen, dass man die Schlechtigkeit fliehen und der Tugend nachstreben soll, die eine zu suchen ist und die andere nicht, damit man nämlich nicht böse, sondern gut zu sein scheine. Eben, das ist jetzt der nächste Schritt, dass die Sophisten gesagt haben, man muss nicht gut sein, denn wenn man gut ist, zieht man den Kürzeren, sondern man muss nur gut scheinen, damit man bei den Leuten ankommt, nicht? Das ist also dieses Argument, das ist ja blöd, wenn man anständig ist, die anderen stellen dann den Fuß in die Tür und sagen noch nicht mal Danke, nicht? Das geht also nicht, sondern aber man muss gut scheinen, das muss rauskommen. Das erklären ihm die Sophisten, da sagt der Sokrates, nee, also so nicht, denn das ist nur, was man eben so nennt, das Wahre wollen wir so vortragen, Gott ist niemals und auf keine Weise ungerecht, sondern im höchsten Maß vollkommen gerecht. Und nichts ist ihm ähnlicher, als wer unter uns ebenfalls der Gerechteste ist. Obwohl er an anderen Stellen extra sagt, ein wirklich Gerechter, den wird man die Augen ausstechen und kreuzigen. Und die Leute meinen, das hätten die Christen da hinterher da interpoliert, aber nicht so.
Das ist ja passiert im Sokrates.
So ist es, der wurde ja auch, genauso, ja. Und das war der Schock ja für Platon, nicht? Der sagt, dieser Mann, an dem er da zum Philosophen geworden ist, war ja aus einer Adelsfamilie, der Platon wollte eigentlich Theaterschriftsteller werden, also Dramatiker, dass er das kann, merkt man in den Dialogen, nicht? Nochmal und begegnet dem Sokrates und wird eben damit zum Begründer der abendländischen Philosophie, sodass er der Weitheit sagen wird, alle Philosophie heute sind Fußnoten zu Platon. Und muss man sich natürlich vorstellen, was das für ein Schock für ihn war, dass jetzt seine Vaterstadt diesen Mann umbringt.
Sehr lebensnah ist natürlich die andere Ausführung auch nicht, dass man nur gut zu sein hat. Nicht?
Ja, eben. Nee, eben, also klar, das bringt hier nichts, das weiß er auch, nicht? Und dann sagt er einfach, aber im anderen Fall macht man sich eben die Seele kaputt. Und das ist das, was ja der Sokrates erreicht, zu argumentieren. Er sagt, Unrecht leiden ist wesentlich besser als Unrecht tun. Wer Unrecht tut, macht sich kaputt. Bitte?
Ja, diese Aussage über Gott ist niemals und auf keine Weise ungerecht, das ist ja im Grunde genommen eine vorchristliche Schau bereits.
Ja.
Reicht er die durch Nachdenken oder steckt er Offenbarung mit drin?
Eben, also wir sagen ja, es gibt sowas wie eine natürliche Offenbarung schon. Das wäre also gar kein Gegensatz, sondern diese Idee, diese göttliche Idee, Descartes wird dann später davon reden, dass wir das wie so ein Fabrikationsmerkmal auf uns haben und Levinas nimmt das wieder auf, diese Idee des Unendlichen. Das war ja das, was wir im letzten Mal miteinander bedacht haben, dass der endliche Mensch die Idee, das Unendliche und das Gute haben kann. Das, wenn man da fragt, wo kommt das her, kann die Antwort eigentlich nur heißen, das kommt durch Selbstoffenbarung des Absoluten. Kann gar nicht anders sein. Deswegen, aber das ist ja ein Streitfall eben zwischen den Konfessionen, weil die evangelischen Kollegen sagen, wir sind durch die Erbsünde so verdorben, dass die Vernunft das nicht mehr erreicht. Gehört dann dieses berühmte luthersche Wort von der Hure Vernunft, nicht, dass die nicht mehr in der Lage ist. Während unsere Tradition sagt, wir sind zwar verwundet und verletzt und das ist sehr mühsam und man kriegt das eigentlich nicht hin, Aber im Prinzip könnten wir. Auch Platon hat es ja nicht geschafft, wirklich Schöpfung aus nichts zu denken. Wenn das erste Vatikanum gesagt hat, grundsätzlich können wir das. Hat das als Dogma verkündet, dass wir grundsätzlich eigentlich Gott als Schöpfer erkennen können. Nur hat es niemand erreicht. Auch der Platon nicht. Er kennt zwar Gott als den Gerechten und den Guten, aber Schöpfung aus nichts, das kann er auch nicht denken.
Bitte? Wie ist denn diese Ungerechtigkeit dem Gerechten gegenüber zu erklären?
Eben, da kann man sich fragen, was mir scheint da schon am nächsten zu liegen, dass es die Bedrohtheit des Ungerechten durch den Gerechten ist. Das weckt einfach die Widerstände. Denn im Grunde wissen wir ja, was das Gute ist. Da kommt ja immer meine Begründung, dass ich zwar schon Leute getroffen habe, die sagen, die wissen nicht, warum sie anständig sein sollen, die sich aber empören, wenn sie meinen, sie werden ungerecht behandelt. Also steckt dieser Sinn für Gerechtigkeit und Fairness in uns allen drin, sodass man eigentlich sich selber verurteilt für sein Danebenbenehmen. Aber das will man natürlich nicht wahrhaben. Und wenn man jetzt einen trifft, der das versucht zu leben, dann weckt das Aggression. Ganz automatisch, aus dieser Selbstverteidigung. Drebermann hat das immer so ausgedrückt, dass er sagt, man macht sich diesen Panzer aus Angst eigentlich. Und jetzt ist das so ähnlich, wie wenn es dann im Frühjahr anfängt zu tauen, dann reißt das alles auf oder um und dann schlägt man einfach um sich, weil diese neue Freiheit nochmal wieder alle Ängste aufbrechen lässt. Und so ist es ja offenbar auch Jesus gegangen, dass er da steht. Und das ist ja das, was ihn dann auch so gequält hat, wo er dann auf Jerusalem guckt und weint, dass er sagt, ich will eigentlich dich sammeln, wie eben die Glucke da ihre Küken sammelt. Aber dadurch, dass ich so eintrete für die eigentliche Wahrheit und die Liebe, wecke ich nur Aggression. Hätte es also ein bisschen gedämpfter gemacht, wäre es wahrscheinlich gut gegangen. Aber er macht keine Abstriche dran, weil er die ganze Botschaft des Guten können will und dann reißt das auf. So wie ja in seiner Gegenwart die Dämonen aufschreien. Nicht? Die sind vorher auch friedlich, ich meine nicht friedlich, sondern zwischendurch schmeißen ja auch die Leute da ins Feuer und ins Wasser, aber an sich sind die ruhig oder so. Aber wenn er auftaucht, schreien sie los.
Darf ich dazu was sagen? Ich meine, das ist gerade wieder so eine Anknüpfung. Das hatte ich kürzlich im Radio gehört, gerade weil sie das sagten, Jesus weint wegen Erinnerung, wortwörtlich gesagt, der hätte auch Jesus sofort vertrieben. Da muss man sich das mal vorstellen, was heute noch einen absoluten Platz findet.
Ja.
Also, das fand ich schon gut, dass man das weiß, ist eine andere Sache. Aber das auch noch so zu verbalisieren, das
ist schon allerhand, nicht?
Ja, ja. Wirklich allerhand.
Ja. Nee, eben, wir sollten uns das wirklich klar machen, dass das drinsteckt. Das erinnert mich eben an einen Satz von Guardini, den ich noch von ihm gehört habe in einer Vorlesung, wo er gesagt hat, wir müssten uns klar machen, dass in uns allen ein Ressentiment Gott gegenüber drinsteckt. Und Jesus Christus gegenüber, weil er eben so gut und so vollkommen ist, während wir es nicht sind. So wie es im Johannesevangelium heißt, die Leute wollen nicht ans Licht, damit ihre Taten nicht offenbar werden. Man will lieber so im Halbdunkel sitzen, so wie in so den schummrigen Kneipen da haben es nicht. Also irgendwie aber ans Licht gezogen mit dem, was wir eigentlich sind, das will man nicht. Und dann schlägt man um sich, dass das auftaucht. Und das schildert ja der Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis auch, wie die Leute da sitzen und die Schattenbilder. Und dann kommt jetzt der Philosoph und sagt, nein, draußen gibt es die Wahrheit. Aber erstmal tut das den Augen weh, weil man sich jetzt so an dieses Halbdunkel da gewöhnt hat. Man hat sich irgendwie eingerichtet. Man hat als Kind war das ja noch anders. Da hat man erstmal dieses Gute und die Wärme erfahren, erstmal im Mutterschoß oder so, hinterher schon. Und dann lernt man so durchs Leben eben, dass man sagt, nein, 100%ig gibt es nicht, man muss ja irgendwie so durchkommen. Und nachdem man sich so mühsam dann mit dem Realitätsprinzip abgefunden hat und sich zurechtgezähmt hat, dann kommt jetzt jemand und sagt, nein, setz auf die Karte der Liebe und der Freiheit. Da kriegt man natürlich einen Wutanfall. Jetzt hat man sich mit Mühe da zurechtgestutzt und seine Wünsche begrenzt. Ne? Und jetzt kriegt man sie auf einmal wieder angeboten in der ganzen Fülle. Dann kommt so viel an verdrängtem Schmerz oder so hoch oder so, dass das erstmal entsprechend losgeht. Und das gehört immer hin. Deswegen ist das das Erste, worauf ein Exerzitienmeister, also bei den ignatianischen Exerzitien, zu achten hat. Was tut sich in dem Exerzitanten, wenn sich da nichts tut, stimmt was nicht. Es muss zu diesem Kämpfen und zu dieser inneren Zerrissenheit kommen oder so, damit das wieder in Ordnung kommt. Und das weiß er hier von dort her. Also wir wissen es eigentlich, aber wir haben es versteckt. Weil es eigentlich zu schmerzlich ist, da immer dran zu denken, was wir da aufgegeben haben. Also die verlorene Unschuld, oder wie man es formuliert. Und dem wirklich dazu zu stehen und eben diese Umkehr, ich sage es nochmal, diese Umkehr der Seele, das geht nicht ohne Schmerz. Und dem weicht man aus. Und das hat er eben erlebt, das haben die Christen, wissen das von dem Anführer ihres Glaubens, der ist umgebracht worden. Und die Philosophen wissen, dass ihr Begründer, der Sokrates, eben auch umgebracht worden ist. Und deswegen verstehe ich nicht, wie der Lessing sagen kann bei der Ringparabel, dass der Ring beliebt macht, der wahre Ring. Wo es im deutschen Sprichwort gibt, wer die Wahrheit sagen will, braucht ein schnelles Pferd. Also man lebt vom Wahrsagen, aber nicht vom Wahrheitssagen. Das ist schon so eine Sache. Also die Erkenntnis davon ist wahre Weisheit und Tugend, und Unwissenheit ist die offenbare Torheit und Schlechtigkeit. Jegliche andere dafür geltende Meisterschaft und Einsicht aber ist, wenn sie in der bürgerlichen Verwaltung sich zeigt, nur etwas Gemeines, wenn in den Künsten etwas Unfreies und Niedriges. Die eigentliche Wahrheit ist also dieses: Wer also Ungerechtes und Gottloses redet und tut, dem ist es bei weitem am besten, man gebe ihm nicht zu, er habe es zur Meisterschaft gebracht, mit arglistigem Wesen. Denn sie freuen sich über den Vorwurf und glauben zu hören, dass sie nicht Toren sind, unnütze Lasten der Erde, sondern Männer, wie die sein müssten, denen es im Staat wohl ergehen soll. Also, man muss ihnen die Wahrheit sagen. Die Menschen haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu hören, sagt er. Und ich bin verpflichtet, sie ihnen zu sagen, sagt er, obwohl eben einem dann es schlecht ausgeht. Aber das ist, was er hier den Sokrates sagen lässt. Wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen, natürlich zuerst mal uns selber, dass sie nur um desto mehr solche sind, weil sie nicht glauben, weil sie es nicht glauben. Denn unbekannt ist ihnen, was am wenigsten jemandem unbekannt sein sollte, nämlich die Strafe der Ungerechtigkeit. Was ist die Strafe der Ungerechtigkeit? Nicht, was man dafür hält, Leibesstrafe und Tod, sondern dass ihnen nichts widerfährt beim Unrecht tun. Also, dass ihre Seele verdorben wird, ohne dass sie es merken. Das ist die eigentliche Strafe für die Sünde, ist das Sündersein. Die eigentliche Strafe für das Unrecht tun ist Ungerechtsein. Also man hat dann seine Seele krank gemacht und merkt es nicht. Und darum besteht die Wohltat darin, denen zu sagen, dass sie krank sind, während man eben normalerweise anders redet. Und deswegen fühlte sich Sokrates verpflichtet, das zu sagen, und sagt ja dann auch bei seiner Verteidigungsrede, das werde ich jedenfalls immer weitermachen. Ich bin die Bremse, die dieses faule Pferd Athen da auf Trab bringt, sagt er. Nicht? Ja, kein Wunder, dass die ihn dann einfach erschlagen. Das ist also der Schritt, der da passiert. Also den Leuten die Wahrheit sagen, statt ihnen nach dem Mund zu reden. Da sehen Sie, was ich so gesagt habe, Philosophie als Lebensform. Nicht? Also ganz klar, es geht um Seelsorge, um Umkehr der Seele, um die eigentliche Wahrheit zu entdecken, die sagt, was ist das Gute und was habe ich eigentlich zu tun. Und jetzt kommen wir in ein ganz anderes Klima, wenn wir jetzt zu seinem größten Schüler kommen, dem Aristoteles. Bitte. Ja.
Immer wieder.
Ja.
Das ist der höchste Wert.
So ist es, ja. Also, das ist ganz schlimm.
Wenn man mit der Wahrheit daherkommt, ja.
So ist es, ja.
Weil,
ja. Nee, das ist heute so. Toleranz hat ja mal geheißen, ich dulde das Falsche, nicht? Und heute heißt Toleranz, ich verzichte darauf, einen Wahrheitsanspruch zu stellen, sondern ich habe meine Meinung und du hast deine Meinung. Das heißt heute Toleranz.
So gesehen, ist ein gleichgültig, eine Gleichgültigkeitsform.
Also die anerkennen schon, also meiner Erfahrung nach ist eigentlich schon gedacht, das gibt es natürlich auch nochmal, aber an sich ist so die führende Position, die zu sagen, man darf alles vertreten, jeder eben nach seinem Geschmack, und dass der Einzelne für sich Vorlieben hat. Und die kann er auch vertreten und bekennen, er darf sie nur nicht anderen zumuten.
Ja, und wo führt das hin?
Ja, zu dem, was wir eben haben, nämlich dieses Chaos, nicht? Aber nochmal, die sagen nicht, es ist alles gleichgültig, sondern der Einzelne, für den, der darf schon Vorlieben, Präferenzen sagen, die dann nicht Präferenzen haben, auf allen Gebieten, in der Sexualität, in der Weltanschauung, in dem, was er mag, er darf es nur nicht den anderen auferlegen.
Es ist auch teilweise eine Fehlinterpretation der Philosophie. Einmal das im Hinblick zur Toleranz, wenn man das richtig
ja.
hat, und dann auch, man hört es jetzt, sowas habe ich nie gehört, ja, der andere ist doch anders oder der hat sich jetzt anders entwickelt. Das ist ein völlig neuer Sprachgebrauch.
So ist es ja. Ja,
ja. Da kann man ja irre werden.
Ja, ja, sagt, ist auch
man
so.
Man gehört gar nicht mehr in diese Welt.
Ja. Nee, das ist der Pluralismus, also im Unterschied zur Pluralität. Manche machen ja den Unterschied gar nicht mehr. Also Pluralität heißt, es gibt verschiedene Meinungen. Pluralismus heißt, die soll es auch geben. Und keiner hat dem anderen was vorzuschreiben. Am deutlichsten wird das natürlich zwischen Eltern und Kindern. Wieso können die Eltern den Kindern was vorschreiben? Nicht? Und so, sondern sagen, das müssen die Kinder selber sehen. Und das gibt es ja zunehmend, dass die auch sagen, nein, ich selber glaube zwar noch, aber ich werde die Kinder doch nicht taufen, sondern das sollen die hinterher selber entscheiden. Nicht? Wo es ja ganz wichtig ist zu sagen, auch das ist eine Entscheidung, wenn ich die nämlich vorenthalte, diese Erziehung. Mein Beispiel war mal mit der Sprache, dass ich sage, nein, ich bringe den Kindern keine Sprache bei, denn Deutsch ist ja ganz nett, aber es hat auch seine Grenzen. Vielleicht ist Französisch besser oder Englisch. Am besten, ich präjudiziere gar nichts und sage den Kindern, versucht selber zu lernen, was ihr wollt, nur zwei Regeln, stoßt nicht mit der Zunge an und lügt nicht.
Das sehen wir doch jetzt.
Ja, eben. Aber das kann es doch nicht sein. Nicht? Sondern ich muss doch eine bestimmte Sprache und Lebensform vermitteln.
Ich weiß nicht, also das wäre dann auch ein Generationenkonflikt, also auf das würde ich gar nicht gehen, sondern mir wäre es recht, wenn Kinder oder wer auch immer Wahrheiten sagen.
Mhm.
Also ich beziehe mich auf das, so muss man ihnen demnach die Wahrheit sagen.
Ja.
Auf den Satz. Und dieses die Wahrheit sagen, ich fände das super, denn dadurch kommt der Dialog ja zustande.
Ja.
Nee,
das wollen die nicht, weil sie sagen, die Wahrheit gibt es nicht, sondern es gibt nur für jeden seine Wahrheit. Die setzen also Wahrheit gleich mit Meinung. Das gegen den Plato. Also die Doxa, die Meinung. Jeder hat seine Meinung und er darf diese Meinung auch haben und leben, sobald er nicht die Meinungen anderer damit einschränkt oder deren Freiheit einschränkt. Das wird ja schon noch gesagt. Also ich soll dem anderen nicht wehtun und das darf also nicht sein. Aber natürlich gibt es nicht die Wahrheit, sondern wer von Wahrheit redet, will den anderen nur beherrschen. Also so wird mir auch gesagt, ich rede deswegen von Wahrheit, weil ich andere in Unrecht setzen will.
Also, aber das führt aber auch, genau diese Art führt zu einer, ich sage jetzt nicht Verblödung, sondern Verbildung.
Ja, natürlich.
Das ist eine absolute Verbildung,
ja.
Die himmelschreiend.
So ist es.
Und die fühlen sich dann auch noch ja. wohl dabei.
Mhm. Das ist schon schlimm. Die Frage ist, wie wohl die sich wirklich fühlen.
Doch, sehr wohl.
Ja, sie kommen sich so vor. Aber die Frage ist, ob das wirklich sind. Denn diese merkwürdige, das, was wir hier ja beschrieben haben, die Gereiztheit, mit der die reagieren, zeigt, dass da was anderes drinsteckt nochmal dahinter. Aber natürlich, erstmal kommen die sich da wohl vor damit. Das ist schon wahr. Kommen sich erstmal wohl vor damit. Und die Frage ist, man kann ja immerhin schon mal ansetzen und sagen, also die Mathematik, da gibt es ja offenbar Wahrheiten und Einsichten. Nicht? Hinsichtlich der Tatsachen auch nochmal. Und dass man da so gucken kann, wo es dann doch Dinge gibt, dass sie wenigstens zum Nachdenken kommen. Aber klar, das ist genau der Punkt. Also Wahrheit heißt eben, über andere herrschen wollen. Denn nochmal, wenn ich das wahr nenne, dann ist das eben falsch. Und das muss ich eben aufgeben und muss sagen, nein, für mich oder so. Und dann sind alle Meinungen gleichgültig. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen wahren und falschen Meinungen, wenn ich das so entwerfe.
Wir haben früher schon gehört, du hast die Wahrheit mit Löffeln gefressen.
Ja, ja.
Das hört man jetzt gar nicht mehr.
Nö, weil das ist so, kennst du nicht mehr.
Das kennst du gar nicht
mehr. Ja, ja. Nee, weil die Wahrheit sowieso falsch ist. Also wer für Wahrheit eintritt, liegt schon falsch. Der hat nicht gemerkt, dass er nur seine Meinung vertritt. Und der nächste Schritt ist dann der, dass es natürlich auch keine Freiheit gibt, die gehört dann auch hinein. Sondern ich bin ja eben bestimmt durch meine Gene und durch die Meme. Und die Meme infizieren mich. Sodass eine Diskussion ist eigentlich eine reziproke Infektion. Jeder versucht, den anderen mit seinen Memen anzustecken. Das ist genau das, also was Schmidt-Salomon so sagt. Er hofft, dass möglichst viele von dem Meme der Humanität angesteckt werden. Und ich muss sagen, der Pythagoras ist nicht angesteckt worden von dem Meme Pythagoras-Satz, sondern der hat das eingesehen. Der hat auf der objektiven Seite gesehen, das muss so sein, die beiden Kathetenquadrate sind gleich dem Hypotenusenquadrat. Das ist kein Infekt, sondern Einsicht. Aber das Wort Einsicht gibt es da nicht. Das sehen die nicht, sondern es gibt also nur dieses Beeinflusstwerden von, das dort geschieht. Das heißt miteinander reden, einander beeinflussen. Und diese Meme benehmen sich halt genauso wie die Gene, so schildert das ja der Dworkin, nicht? Die wollen sich auch vermehren und ausbreiten und sich durchsetzen. Also die ganzen neodarwinistischen Regeln, die für die Gene gelten, gelten eben auch für die Meme. Was anderes sind Gedanken nicht, also Meinungen, Überzeugung, das wird nicht eingesehen. Und es stimmt ja auch, dass ein Großteil dessen, wovon wir überzeugt sind, haben wir nicht aus Einsicht. Sondern das hat man uns so erzählt und wir haben es übernommen, dass England eine Insel ist, dass wir die Kinder unserer Eltern sind oder so etwas. Das haben wir alles nicht eingesehen, sondern das haben wir so übernommen, so wie die Leute mal gedacht haben, die Erde ist flach und dann denken wir wieder, die Erde ist rund. Nicht? Das sind alles keine Einsichten. Ein Großteil unseres sogenannten Wissens sind keine Einsichten, das ist ja schon wahr. Die Frage ist nur, ob ich jetzt die Kategorie der Einsicht ganz vernachlässigen kann. Und ob ich nicht sagen muss, es gibt sowohl im theoretischen, nicht Widerspruchssatz, Einsichten wie im sittlichen. Dass also Menschenwürde respektiert werden soll, dass das nicht bloß ein herumschwirrender Gedanke ist, eine Meinung, sondern eine Einsicht. Das ist nach meiner Erfahrung diesen Leuten nicht zu vermitteln. Bitte? Das ist der Dworkin. Also die Gene hat es schon immer gegeben. Nicht? Und der hat dann noch die Meme dazu erfunden und hat das eben auch mit sehr griffig so in diesen knappen Namen gebracht. Nicht? Und das sind eigentlich die Gedanken, die ebenso rumschwirren und sich genauso verbreiten wie andere. Und von dort übernehmen sie es. Das letzte Buch, was ich dazu eben gelesen habe, weil ich auch mit ihm zu diskutieren hatte, war eben von dem Schmidt-Salomon, diesem Sprecher und Generalsekretär dieser Giordano-Bruno-Stiftung. Sein Buch heißt Jenseits von Gut und Böse. Die neue Leichtigkeit des Seins, also wo er sagt, es gibt keine Freiheit. Die Nazis konnten gar nicht anders denken, als sie dachten, weil die eben von dem Meme Antisemitismus befallen waren. Das kann man denen gar nicht vorwerfen, die sind so, wie sie sind. Und er versucht jetzt, das Meme Humanität zu verbreiten.
Ein bisschen unhistorisches Denken.
Ja, eben. Natürlich, es ist wirklich Unfug. Nicht?
Es hat sich ja entwickelt.
Ja, klar.
Kann man nicht sagen, es ist irgendwie rumgeschmiert, sondern ja. Es lag in den Systemen der Zeit und dann kann man sagen, daher kommt das.
Mhm. Aber jedenfalls, die waren nicht frei, die konnten nicht anders. Nicht? Das ist ja der Gedanke, also Freiheit gibt es nicht. Und deswegen, auch wo man sich selber falsch verhalten hat, muss man nichts bereuen, weil man ja gar nicht anders konnte. Man kann nur, weil man jetzt ein Stück an Einsicht dazu gewonnen hat, wobei er gar nicht weiß, was Einsicht ist, nicht? Kann ich also jetzt anders leben dann. Aber mehr ist nicht da. Das ist die Basis. Und da meint er eben, da wäre dieser ganze Druck weg, den sonst die Leute haben, die von Freiheit reden, wo ich dann den anderen verurteilen muss für seine Tat. Aber hier gibt es ja, wie eben auch Gerd Roth, wie Wolf Singer haben ja beide ein Buch geschrieben gegen das Strafrecht. Nicht? Ich darf also nicht bestrafen, ich darf niemandem das hier zurechnen, obwohl wir immer in der Gefahr sind, das zu tun. Sagt der Wolf Singer auch, sagt er natürlich, wenn er nach Hause kommt und die Kinder waren unartig, dann schimpft er die schon, sagt, aber er weiß, eigentlich geht das nicht. Als Wissenschaftler weiß er schon, dass das falsch ist, aber unweigerlich leben wir halt so in dieser Vorstellung. Nicht? dass wir das machen. Bitte?
Aber vielleicht hängt es auch zusammen, vielleicht ist es ja gerade diese Umkehr, die diese Meinung in jeder Zeit erstmal voraussetzt. Weil man wird ja in ein System eingeboren und muss diese Meinung erstmal übernehmen.
So ist es. Und jetzt müsste man losdenken und das ändern. Aber wie erreicht man den Punkt? Das ist eben die Schwierigkeit. Und wo ich festgestellt habe, man wird gar nicht verstanden. Auch wie ich jetzt, also kürzlich da eben 2 Stunden mit dem Schmidt-Salomon diskutiert habe, es war ihm nicht klar zu machen, was eigentlich Einsicht ist. Dass das nicht reichen kann, dass Diskussion nicht heißt, ich stecke den anderen mit meinen Memen an, sondern dass es darum geht, ich zeige, wie etwas objektiv ist. Versucht das da dahin zu malen, da mit diesem Quadrat da mit der Hälfte. Ich sage, das sieht man doch ein, das ist doch kein Meme, mit dem ich sie jetzt anstecke. Man guckt ein bisschen so verwirrt oder so, macht aber eigentlich weiter. Kann das nicht nachvollziehen, dass es wirklich ein Appell an Freiheit ist, dass ich sage, tatsächlich, das leuchtet mir jetzt ein, das sehe ich auf der objektiven Seite, das ist so. Ganz schwierig.
Richtig, wenn er das aufgibt, dann hat er ein Problem.
Ja, eben. So ist es, ja. Bitte?
Aber wenn er es begriffen hat,
ja,
dann kann er es doch auch ändern.
Sollte er eigentlich, nicht? Aber die Frage ist eben, der begreift eben nicht, das kommt mir zwar so vor, wie der erzählt, aber man muss das eben doch sehen, es kann ja gar nicht sein. Genau wie er sagt, Gründe sind selbstverständlich dasselbe wie Ursachen, denn sonst könnten Gründe gar nicht wirken. Wie sollen die in der Wirklichkeit wirken, wenn die nicht physisch sind?
Das ist ja schon Haarspalterei.
Ja, das ist die Überzeugung, die die haben eben und sagen, es gibt, das ist ja auch was dran, wenn ich also die Welt so auseinanderreiße und sage, da oben habe ich diesen geschlossenen Kosmos des Denkens und hier habe ich jetzt diese physikalische Ebene, wie kann, das ist das Problem bei Descartes, wie kann der Geist auf Materie wirken oder Materie auf Geist? Das ist das Problem, ich muss also den Menschen schon als Ganzheit denken, in seiner Spannung und nicht also so in 2 Substanzen zerlegt. Aber das machen die so und darum sagen die, kann also auch, die versuchen das dann so zu erklären, ich verstehe die ja genauso wenig wie die mich. Denn wenn der jetzt sagt, der Unterschied von Gründen ist nur, dass die Gründe in Stellen des Gehirns angesiedelt sind, wo wir das wissen. Während im Gehirn ja alles Mögliche passiert, was wir nicht wissen. So wie in der Leber und auch alles Mögliche passiert, was wir nicht wissen. So läuft ja auch im Gehirn alles Mögliche ab, was wir nicht wissen. Das ist ja auch sinnvoll, dass das so entlastet ist. Nicht? Und dann gibt es Dinge, die wissen wir. Und da sind also die Ursachen, die wir zugleich wissen, das nennen wir dann Gründe. Aber die wirken genauso wie die anderen Ursachen, sagen die.
Und ja. Gründe können auch endlos sein. Wenn Sie auf den Grund des Bodens oder des Sees gehen, da können Sie auch ewig stochern.
Ja, ja. Nee, die meinen jetzt ja mit Grund, was wir anführen. Wir sagen, ich handle unfrei handle ich sage mal müssen, nicht? Ich handle aus Ursachen, ich rede so, weil ich gar nicht anders kann, das tut eben meine Gene und die Meme wirken so. Und dann gibt es Gründe, sagen wir, die Gegner also, und sagen, da sehe ich ein, dass es so ist und handle deswegen in Freiheit aus Gründen. Und dann sagen die, nein, eure Unterscheidung von Grund und Ursache, die ist falsch. Auch der Grund ist nur eine Ursache, mit dem einzigen Unterschied, dass der im Gehirn dort stattfindet, wo man es zugleich auch weiß. Aber da hat er in meinen Augen überhaupt nicht begriffen, was Einsicht ist und was Grund bedeutet. Dass ich nämlich sehe, wie wir das hier gesehen haben, dass ich sehe einfach, dass das doppelt so groß ist wie das. Das ist nicht meine Notwendigkeit, sondern das ist die Notwendigkeit der Sache. Und die sehe ich ein. Deswegen ist Grund für mich was anderes als Ursache. Man kann es ja nennen, wie man will. Die Leute nennen das jetzt halt so. Grund heißt traditionell was anderes. Grund hat da auch diesen Charakter. Grund ist definiert, hat jemand gesagt, als das, woraus etwas ist, wird oder sich erklärt. Also da steckt schon das Physische auch mit drin. Aber die Diskussion hat eben nun dazu geführt. Und wenn ich an dieser Diskussion mich beteilige, benutze ich dann halt die Ausdrücke, die da üblich sind. Dass ich das, was ich so einsehe in der Form, das nenne ich Grund. Da liegt die Notwendigkeit auf der objektiven Seite, nicht bei mir in meinem Kopf. Ich sehe nicht mit Notwendigkeit ein, sondern ich sehe frei ein, dass es notwendig so ist. Die reden aber wieder von Assoziation. Und das dachte man, das wäre durch Husserl erledigt. Berühmte logische Untersuchung von Husserl, der gezeigt hat, dass mathematische Einsichten was anderes sind als Assoziationen. Das hat man tatsächlich gemeint um 1900. Hat Husserl auch angefangen noch so. Dass man gesagt hat, so ähnlich wie wenn ich sage, nennen Sie eine Farbe, und dann sagen, die überwiegende Mehrheit sagt Rot. Wir sagen, nennen Sie ein Raubtier, die überwiegende Mehrheit sagt Löwe. Oder so, das sind einfach so Assoziationen. Und dieses Reden von Assoziationen, das nehmen die wieder auf. Davon sprach dann auch Schmidt-Salomon, sagte, das ist eben eine Assoziation. Und in Wirklichkeit ist also der Grund von der Ursache nur dadurch verschieden, dass, weil das eben jetzt in dem Hirnteil stattfindet, wo ich es sehe, läuft hier die Verursachung per Assoziation. Das ist das, wo ich sage, da ist überhaupt nicht begriffen, was Einsicht heißt. Ich sage Rot oder ich sage Löwe, das hat nichts mit Einsicht zu tun. Aber der weiß gar nicht, was Einsicht heißt. So sehe ich es auch. Ja. 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 Sagen die auch. Eben bis zu der Zuspitzung, ja. Stimmt ja auch. Also wer Wahrheit vertritt, ist in der Gefahr der Rechthaberei. Das ist gar keine Frage. Die Schraube eins weitergedreht ist, ich bin nicht bloß in der Gefahr zur Rechthaberei, sondern ich rede überhaupt deswegen von Wahrheit, weil ich Recht haben will. Das ist die Position, die mir eigentlich vorgehalten wird. Du redest ja nur von Wahrheit, um andere ins Unrecht setzen zu können. Und was soll man da dagegen sagen? Weil an jedem Vorwurf ist was dran. Bin ich wirklich rechthaberisch? Bin ich sicher auch irgendwo? Klar, wer von uns ist es nicht ein bisschen an irgendwelchen Ecken? Die anderen ja auch. Nicht? Denn die sind ja auch rechthaberisch, dass man nicht rechthaberisch sein darf. Nicht? Die treten ja ganz massiv dafür ein, dass es keine Wahrheit gibt. Das ist ja nur schlechterdings wahr, dass es keine Wahrheit gibt. Nicht? Also das ist ja klar. Nicht? Aber so sieht es eben aus und dann wird das von dort her abgewiesen. Das ist die Situation. Da merkt man, dass man hier wirklich an Grenzen des Redens kommt. Und deswegen finde ich das so wichtig beim Platon, dass er sagt, Philosophie hat wirklich was mit Lebensform zu tun, mit Gewissen zu tun, mit Freiheit. Ich kann hier nicht zwingend argumentieren, sondern es ist eine Einladung an das Gewissen des anderen.
Deshalb ist ja Kant so hervorragend. Ja. Also ich finde, Kant in dieser Art ist für meine Begriffe nicht zu toppen.
Ja, nee, ist auch wirklich toll. Die Grenzen kommen halt raus. Wo ist das jetzt eben, warum hat er sich so beeindrucken lassen von den Maßstäben der newtonschen Physik, dass er das andere eben meint, da habe ich nichts in der Hand oder so. Das müsste man korrigieren, aber gerade in seiner praktischen Philosophie ist das das Einzige, was wir haben, finde ich. Dass man da mit argumentieren kann, denn man kann ja den Leuten nicht mit dem lieben Gott kommen, weil den akzeptieren sie ja nicht. Ist das Einzige, was ich machen kann für die Menschenwürde, für all das, Kant. Die Frage ist, ob er zureicht. Also Höffe meint, das geht. Andere sagen wieder, nee, es reicht eben doch nicht ganz, sondern ich muss mich hier schon auch nochmal entscheiden dafür oder so. Dann sind ja nicht alle Leute Kantianer. Nicht? Aber wir haben nichts anderes. Bitte?
Wenn eine hedonistische Gesellschaft sich der Wahrheitsfrage so wenig stellt, dann muss man doch fragen, nachdem die Wahrheit sich ja durchsetzt, so oder so, wird sie dann nicht Lernprozesse durchmachen müssen, die schmerzhafter sind, als wenn sie es durch Nachdenken
erreicht. Ich denke schon. Also wir haben das ja als Beispiel gehabt für den Rechtspositivismus zum Beispiel, der auch bis hin also zu diesen führenden Leuten des Rechtspositivismus, die dann nach dem Krieg erstmal gesagt haben, Naturrecht. Aber jetzt sind wir 50 Jahre weiter und kein Mensch redet von Naturrecht. Wir sind wieder beim Positivismus angekommen. Also da lernt man zwar kurzfristig und zwar aus wirklich schrecklichen Erfahrungen, nicht? Und dann ist es nach 50 Jahren schon wieder vergessen. Da muss der nächste Schrecken kommen. In welcher Selbstverständlichkeit man ja hinnimmt, diese Riesenabtreibungszahlen bei uns oder so, nicht? Wo das einfach so selbstverständlich hingenommen wird und man sagt, das kann gar nicht anders sein, das ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Da muss dann wieder irgendwas Schreckliches passieren, dann besinnen sich die Leute wieder und dann hält das aber eben. Also ich habe nicht gedacht, dass das nach 50 Jahren schon wieder weg ist. Dieser Gedanke, der zugrunde lag auch den Nürnberger Prozessen und der ja noch drin steckt bei dem Schießbefehl an der Mauer, wo es auch nochmal wieder verwendet wurde, nicht? Aber sonst sagt man, nein, das gilt eigentlich nicht. Sondern es geht nur nach dem gesetzten Recht, das ist so. Und diese Mentalität, in der da nichts anderes zu haben ist, bis hin, dass ja eben jetzt auch die Menschenwürde, ja, der berühmte neue Kommentar eben durch den Van Degen oder so ähnlich heißt er, nicht, da eben, dass man auch die Menschenwürde abzuwägen hat. Oder so Geschichten. Damals Böckenförder nochmal eine große Ganzseite geschrieben hat in der FAZ dazu. Nicht?
Ein Franzose?
Nein, ein Deutscher. Hier, unser großer Kommentar, mit E ist es, zweisilbig mit E, der Name. Wissen Sie ihn? Also jedenfalls, also es gibt ja den offiziellen Kommentar und der ist neu geschrieben worden vor 3 Jahren, oder wann, glaube ich, war es, 2,5 Jahren oder 3 Jahren, wo jetzt dort drin steht, auch das muss man mit abwägen und so ähnlich. Und da damals...
Dann greift er vielleicht auf diesen ganz bekannten aktuellen französischen Philosophen, der sehr von sich nimmt. Ich kann jetzt leider den Namen auch nicht sagen, der wirklich... aber gerade sich die Menschenwürde unter der jetzigen Debatte ziemlich vorgenommen hat. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass das auch in diese Richtung führt. Also der hat sie ziemlich zerpflückt.
Ja, ja. Nee, das wird allgemein gemacht. Es gibt bei uns inzwischen eine ganze Reihe von Büchern, wo heißt Illusion Menschenwürde und das ist zu vage. Das ist was für Sonntagsreden, gibt es bei uns auch längst schon.
Also das ist also hoch diskutiert.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Eben, aber das ist genau der Punkt. Deswegen mit der Vernunft allein geht es eben nicht. Ich brauche das Gewissen. So, jetzt also Aristoteles auf der Seite 43. Da geht es jetzt um die Wissenschaft. Da kommt jetzt eine ganz andere Färbung hinein. Er ist ja auch der Erste, der, wenn Sie das da lesen, der eben aus dieser einen Philosophie jetzt die verschiedenen Philosophien macht, die verschiedenen Bereiche, bis heute Staatsphilosophie und Naturphilosophie und alle diese einzelnen Formen mit der ersten Philosophie, die dann später Metaphysik heißen wird, wo er sagt, da wir nun diese Wissenschaft suchen, also was die Wissenschaft ist, das hat man schon mal angesprochen, im Griechischen wie im Lateinischen ist dasselbe Wort für Wissen und Wissenschaft, während wir im Deutschen zum Glück unterscheiden können. Und das Wissen hat ja 3 Stufen, wie man sagt, die unterste Stufe ist gewusst das Faktum. Eine Stufe höher ist gewusst wie, also das Ingenieurswissen. Und die höchste Stufe von Wissen ist gewusst warum. Dann kann man nämlich auch Schäden reparieren und kann sich behaupten und durch. Und dieses gewusst warum, das nennen wir dann im Deutschen Wissenschaft. Im Lateinischen gibt es das eine Wort scientia für beides und im Griechischen episteme auch für Wissen und Wissenschaft. Und Aristoteles ist der, der nun eben als erster wirklich auf diese Wissenschaft zugeht, und sagt, es geht also darum, dass ich etwas aus Gründen weiß, während wesentliche Dinge nicht aus Gründen gewusst werden können. Zum Beispiel, ich kann aus Gründen wissen, warum jemand verliebt ist, aber ich kann nicht wissen, warum er jemand liebt. Denn das ist eine Sache der Freiheit. Natürlich ist es nicht bloß Freiheit, da spielen noch andere Dinge hinein, die kann man wissen, aber insofern es jetzt Liebe und nicht bloß Verliebtheit ist, weiß man gerade nur das und nicht das Warum. Aber in der Wissenschaft geht es um das Warum. Vor diesem Hintergrund sagt dann eben auch Thomas von Aquin, dass Glauben nicht Wissen ist. Weil es erstens keine Einsicht ist und zweitens kein Wissen aus Gründen, kein aus Warum. Und das führt er jetzt an. Also, wenn man die Auffassungen, die wir über den Weisen haben, zusammenstellt, dürfte die Angelegenheit klarer werden. Zuerst nehmen wir einmal an, dass ein Weiser, soweit das möglich ist, alles wisse, ohne über die Wissenschaft vom Einzelnen zu verfügen. Das ist eine ganz wichtige Definition. Er weiß alles ohne eine Wissenschaft vom Einzelnen. Das nennen heute die Leute öfter, Philosophen sind Spezialisten fürs Allgemeine. Also ich weiß nicht im Einzelnen, aber ich weiß alles über das Ganze. Daher gibt es in den Grimmschen Märchen ein Märchen Dr. Allwissend. Da sind ja nicht alle Märchen da drin, sondern sind Schwanks und sind also, und dieses Dr. Allwissen, das ist wahrscheinlich auf den Schelling hingemünzt, behauptet man, nicht? Das ist eben eher so eine Art Satire. Nicht? Also der Gedanke, wie kann man das jetzt zeigen, dass der Philosoph alles weiß? Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Wir lesen jetzt hier miteinander Aristoteles. Okay. Und jetzt behaupte ich, dass von nirgendwoher, auch nicht aus dem siebten Schleier der Gottheit, eine Stimme kommen kann und sagt, nein, ihr lest jetzt gar nicht Aristoteles. Also ich weiß nicht alles von Gott, aber das weiß ich von Gott, dass er nicht widersprechen kann, wenn ich sage, wir lesen jetzt hier Aristoteles. Insofern ist also der im ganz konkreten Satz, hier, jetzt sind wir hier und diskutieren miteinander. Das ist zugleich als Behauptung so, ich behaupte das jetzt hier ganz punktuell und zugleich ist es eine Aussage über die ganze Welt einschließlich Gottes. Das weiß ich von der ganzen Welt und Gott mit, dass von dort her niemand widersprechen kann, wenn ich sage, wir reden jetzt hier über den Aristoteles. Also, der Philosoph weiß, kennt alles, nur eben nicht in allem, nicht und nicht völlig, sondern aber das weiß ich. Ich weiß alles Mögliche, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Gott zu sein. Wie sollte ich, nachdem ich noch nicht mal weiß, wie das bei einer Fledermaus ist. Nicht? Also das ist nicht der Punkt. Aber das weiß ich, dass er nicht widersprechen kann. Es hat immer wieder Theologen gegeben, sowohl am Anfang der Scholastik, Frühmittelalter, wie dann im Spätmittelalter, die gesagt haben, nein, bei Gott kann das auch ganz anderes sein, was bei uns ein Kreis ist, ist bei ihm ein Viereck, aber wer das sagt, der kann nur das sagen und dann gar nichts mehr. Denn dann kann ich überhaupt nichts mehr sagen, von keinem Satz. Und als die das gesagt haben in dem Nominalismus, dann Spätmittelalter, dann kommt eben dann der Grotius und sagt, da müssen wir jetzt ein Völkerrecht machen, et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Denn wenn Gott so ist, wie diese Theologen da behaupten, dass er gegen alle Vernunft sein kann, weil er einfach so groß und göttlich ist, dass da alles ganz anders ist, dann kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Dann kann alles, was ich hier einsehe, falsch sein und so können wir nicht leben. Und deswegen muss ich dann hingehen und muss was aufbauen, ein Völkerrecht ohne Bezug auf Religion und ohne auf Gott. Das ist das, womit die Neuzeit dann losgeht. Berühmter Streit um die Legitimität der Neuzeit. Hat Blumenberg zwei so dicke Bände dazu geschrieben. Einseitig und entsprechend kritisiert, aber nicht einfach hin falsch. Und deswegen kommt der Descartes dann auf den Genius Malignus, den hat nicht er erfunden, sondern er reagiert gegen diese Erfindung von Theologen. Also das ist Gott nicht zu nahe getreten, dass ich sage, Gott macht keinen Unfug. Also das wird gewusst. Also der Weise ist der, der alles weiß, ohne über die Wissenschaft vom Einzelnen zu verfügen. Weiter glauben wir, dass der ein Weiser ist, der imstande ist, schwierige Dinge zu erkennen, Dinge, die der Mensch nicht leicht erkennt. Denn Sinneswahrnehmung, das ist einfach, das haben wir alle. Ferner halten wir den in jeder Wissenschaft für weiser, der genauer ist und der besser die Ursachen zu lehren versteht. Das warum. Nicht? Und wir sind der Meinung, dass die Wissenschaft, die um ihrer selbst willen und des Wissens wegen erstrebt wird, eher Weisheit ist als die, die ihrer Resultate wegen gewählt wird. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt natürlich angewandte Wissenschaften, angewandte Physik. Es gibt eben die Beispiele, die immer kommen, dass es eben die Wissenschaft vom Schiffsbau gibt oder so, die dient eben dem Bau von Schiffen, aber sagt, höher ist das, was um seiner selbst willen da ist. Und da kommt jetzt der berühmte Satz, wenn Sie den lesen, der letzte Satz auf diesem ersten Absatz auf der Seite 44, denn man soll nicht dem Weisen Anordnungen erteilen, sondern er selbst soll anordnen, nicht er soll einem anderen gehorchen, sondern der weniger Weise ihm. Heißt lateinisch dann sapientis est ordinare und das zitiert Thomas von Aquin am Anfang der Summa Theologica. Es ist Amt des Weisen anzuordnen, zu befehlen, dass das hingehört. Und der, der eben handelt, weil es hier um das Wissen selber geht. So wie der Freie, der ist, der seinetwegen da ist, das werden wir im Folgenden dann sehen. So ist also die höchste Wissenschaft die, die nicht im Dienst der Lebensfristung steht, sondern wo einfach das Wissen selber ist, genügsam ist. Das ist diese kontemplative Linie, die hier in den Vordergrund rückt. Das ist natürlich eine Entscheidung. Und man kann sagen, nein, brauchbarer sind die Wissenschaften, die da sind. Würde Aristoteles sagen, ja, ja, brauchbarer schon. Aber edler ist das, was nicht für etwas anderes da ist. Die Sklaven sind für andere da. Der Freie ist für sich selbst da. Ja, und da, die ist ja tatsächlich so. Also tatsächlich ist die dann sogar objektiv nochmal das Fruchtbarste. Also wer wirklich theoretische Physik macht und einfach aus Neugier, um das sozusagen, daran arbeitet, das bringt noch mal mehr Ergebnisse als was anderes. Also, der Weise, der hat anzuordnen und die Wissenschaft, die am meisten weiß, bestimmt dann auch die anderen mit. Dergestalt sind die Auffassungen und so viele gibt es, die wir über die Weisheit und den Weisen hegen. Notwendigerweise trifft darunter das Merkmal, alles zu wissen, auf den zu, der am meisten über die Wissenschaft vom Allgemeinen verfügt. Denn dieser kennt gewissermaßen alles, was dem Allgemeinen untergeordnet ist. Aber gerade dieses Allgemeinste ist für die Menschen am schwierigsten zu erkennen, ist doch der Abstand zu den Sinneswahrnehmungen am weitesten. Das ist genau der Punkt. Also wir haben natürlich, uns kommt wirklich hervor, was vor den Sinnen liegt. Deswegen hat sein Lehrer Plato gesagt, Umwendung der Seele. Weil wir an sich erstmal bei den Dingen kleben, die da sind. Und der Abstand von den Sinnen ist eben am anstrengendsten. Die genauesten Wissenschaften sind die, welche sich am meisten auf das Erste beziehen. Je weniger Prinzipien, desto genauer. So ist die Arithmetik genauer als die Geometrie. Die Wissenschaft aber, die die Ursachen betrachtet, ist in höherem Maße Belehrung befähigt, denn es belehren die, welche die Ursachen angeben können. Aber das Wissen und Verstehen um ihrer selbst willen trifft am meisten bei der Wissenschaft des im höchsten Grade Wissenden zu. Wer das Verstehen um seiner selbst willen wählt, wird am meisten die höchste Wissenschaft wählen. Das aber ist die Wissenschaft des im höchsten Grade Wissbaren und im höchsten Grade wissbar ist das Erste und die Ursachen. Das ist also das Entscheidende, dass ich das Erste erkenne und das Oberste und im Licht des Obersten, das Bild heißt immer im Licht der Sonne, sehe ich alles andere. Und diese erste Wissenschaft, die nennt er erste Philosophie. Und die wird dann später dieser Andronikos von Rhodos, der 300 Jahre später also seine Werke herausgibt, Metaphysik nennen, weil er vorweg die Physik anordnet. Physik muss man aber wissen, was Physik heißt. Physik kommt von Phyein, blühen, aufblühen. Also Physik ist die Lehre von der Bewegung. Nicht, was wir heute Physik nennen. Physik ist das vom Leben eigentlich. Denn das Lebensprinzip ist die Seele. Also man muss hinhören, wenn er sagt Physik, ist das nicht das, was wir heute Physik nennen. Sondern Physik von dem Wort Physis, aufblühen, Natura im Lateinischen. Kommt nasci, vom Geborenwerden kommt das. Natura, das Geschlechtsglied auch. Natura hat auch die Bedeutung. Im Griechischen physis, das Aufblühen. Das ist das gemeint. Und dann haben die dann die Schrift danach eingeordnet, das war dann die Metaphysik, nach der Physik. Das ist also so die bibliografische Erklärung. Man kann da sagen, nein, ist das, was über die Physik hinausreicht. Nicht? Da kann man sich dann streiten. Also, und da sagt er, da fällt das natürlich zusammen. Es gibt zu höchst nur eine Wissenschaft. Aufgrund all dessen, das nun erörtert worden ist, fällt die gesuchte Benennung auf dieselbe Wissenschaft. Diese sucht nach den ersten Prinzipien und Ursachen, wozu auch das Gute und das Weswegen gehört, also der Endzweck. Dass es sich dabei aber nicht um eine bewirkende Wissenschaft handelt, ergibt sich aus den Lehren der frühesten Philosophie. Sie wunderten sich einfach und haben deswegen zu philosophieren begonnen. Sie wunderten sich über das Unerklärliche, das ihnen entgegentrat. Allmählich machten sie Fortschritte und stellten sich über Größeres Fragen, etwa über die Affektion des Mondes und von Sonne und Sternen oder so. Der jedoch, der voller Fragen ist und sich wundert, vermeint in Unkenntnis zu sein. Und darum sind die Leute, die den Mythos lieben, verwandt mit den Philosophen und die Philosophen sind mit dem Mythos verwandt, denn beide gehen davon aus, zu fragen, wie kommt was und der Mythos antwortet durch Erzählungen. Mythos heißt das Erzählwort, Logos heißt das Denkwort, das argumentative Wort. Logos und das Erzählwort. Also man philosophiert, um der Unwissenheit zu entkommen, man sucht das Verstehen, um zu wissen, und man sucht nicht wegen des Nutzens. Das beweist auch der Gang der Dinge, denn erst als alle Lebensnotwendigkeiten vorhanden waren, fingen die Leute an zu philosophieren. Zuerst geht es um Lebensbedürfnisse. Essen, trinken, wohnen, was erstmal sein muss. Und wenn die Primärbedürfnisse befriedigt sind, kann man solche nutzlosen Fragen stellen, die keinen Nutzen haben, sondern nur sinnvoll sind. Und da kommt jetzt diese berühmte Definition am Schluss auf der Seite 45. Es ist klar, dass wir diese nicht um eines anderen Nutzens willen suchen, sondern wie unserer Meinung nach ein freier Mensch der ist, der um seiner selbst willen ist. Und nicht eines anderen wegen. Der Sklave ist der, der eines anderen wegen da ist. Der Freie ist seinetwegen da. Heißt auf Griechisch hautu heneka. Heißt lateinisch sui causa. Aber causa ist ablativ, das ist ein langes A. Seinetwegen, aus Gründen seiner selbst, ist er da. Kant würde dann sagen Selbstzweck. Der Freie ist um seiner selbst willen da. Der Sklave ist für einen Zweck da. Nennen die Griechen das Anthropodon, das Menschenfüßige. Der Freie um seiner selbst willen. Und so wie der Freie um seiner selbst willen da ist, so ist die einzig freie Wissenschaft die Metaphysik, die um ihrer selbst willen da ist. Hier soll einfach erkannt werden. Hier geht es nicht darum, ob das nützt oder hilft. Die Wahrheit will erkannt werden. Mit diesem schönen Ausdruck, den ich jetzt so liebe in unserer Sprache, der Wahrheit die Ehre geben. Wo das gemeint ist. Also der Mensch, der freie Mensch ist seinetwegen da, Selbstzweck und unterliegt nicht Zwecken. Er kann dann als Freier sich engagieren, macht nämlich Politik in der Polis. Nicht? Aber er ist selber um seinetwegen da. Das heißt nicht, dass er bloß für sich da ist, aber seinetwegen ist er da. Und kann dann von dort her für andere eintreten. Bitte?
Ich meine, das ist natürlich schon, also auf Deutsch gesagt, ein Hammer für unsere Verhältnisse heute, dass jemand sagt, das ist ein Sklave, ja, der ist nicht der Mann.
Eben, das ist genau der wunde Punkt und das ist ja gegangen noch bis ins 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, das ist schon schlimm, dass wirklich der Aristoteles meint, und bei Thomas kann man dann sowas auch lesen, dass eben gewisse Menschen zwar Menschen sind, physisch, aber die sind eben so intellektuell und charakterlich so schwach, dass sie geborene Sklaven sind. Das war, das befragt Aristoteles nicht, das gehört zu den Selbstverständlichkeiten im damaligen Griechenland. Das sagt, da gibt es die Freien und das sind eigentlich auch nur die Männer, wenn sie auch denken, die Menschenrechte galten auch erstmal nur den Männern, weißen Männern, sowohl in Frankreich wie in Amerika. Das galt nicht für die Frauen und Kinder. Nicht? Also die freien Männer und hier in der Antike nochmal, es gibt eben Freie und Sklaven. Und es gibt auch keine Freundschaft zwischen Freien und Sklaven. Es gibt nachher in der Stoa so erste Ansätze, ja, die sagen, nein, alle haben doch diesen Funken der Wahrheit oder so, das taucht dann da schon auf. Aber zunächst mal hier bei Aristoteles nicht. Das ist wirklich ein Hammer, das ist ganz wahr.
Also heute sieht man das natürlich anders, vielleicht war das damals die natürliche Einstellung.
So ist es, das war damals unbefragt. Und da meine ich, hier sind so Punkte, wo ich sage, es kann sich eben nicht um Ansteckung alleine handeln, sondern wo wir hier einsehen, hier fehlt was. Das haben die damals nicht bedacht oder gesehen, dass man einfach in Frage stellen muss. Bitte?
Ja, aber es gibt heute auch noch Länder, wo das so gedacht wird, in Indien zum Beispiel das Kastenwesen.
Zum Beispiel ist genau so ein Punkt, ja.
Ich habe Kontakt mit einem Freund, der in der Zeit wohnt, und der sagt, es ist ganz selbstverständlich, dass jeder einen Diener hat, und der Diener ist vielleicht 13 Jahre, der würde jetzt nie hinterfragen, dass er was anderes
so hat. So ist es, so ist es.
Ganz klar, da funktioniert ja. Die ganze Gesellschaft so. Also das ist einfach unser Denken, dass das so ganz anders ist.
Ja. Das meine ich, muss man so sagen. Wir haben also erstmal dieses Denken so. Jetzt könnte man erstmal sagen, aha, das ist unsere Meinung, das ist deren Meinung. Nicht? Und da meine ich eben, so ist es nicht, sondern wenn ich es mal sehe und formuliere, kann ich auch dort die Leute aufwecken, wenigstens prinzipiell, und sage, hier, bitte denk mal durch. Wie kannst du das eigentlich begründen? Das hast du wahrscheinlich noch nie in Frage gestellt. Okay, ich mache dir auch gar keinen Vorwurf, aber bitte versuch es mir mal zu begründen. Nicht? Und so geht's ja. Das heißt Aufklärung und die ist unbedingt nötig. Und deswegen bin ich dagegen zu sagen, hier kämpfen jetzt bloß Meme gegeneinander. Warum sollen die abendländischen Werte übernehmen? Das ist überhaupt nicht einzusehen, sondern ich muss es schon einsichtig machen können. genau, mit der Apartheid oder so. Nicht? Leute sich zusammengeschlossen haben, das geht nicht, was ihr da in Südafrika macht. Nicht? Das ist überhaupt nicht gedeckt. Dass man das wirklich also begründen können und die anderen in Begründungspflicht nimmt. Kein Vorwurf, dass ihr es erstmal nicht gesehen habt, weil das waren eben so Selbstverständlichkeiten, die nahm man hin. Mache ich dem ja auch nicht zum Vorwurf. Aber ich kämpfe dagegen zu sagen, na gut, das ist jetzt unsere Einstellung und deren Einstellung, sondern sagen, nein, wenn ich es zugleich nochmal zur Frage mache und begründe, dann müssen wir darüber reden und dann müsste eigentlich erreicht werden können, dass die sagen, ja, richtig, habe ich noch nie darüber nachgedacht, du hast ja irgendwie recht. Das wär's für in 14 Tagen wieder. Vielen Dank.